Ja, zum letzten Teil. Da ist jetzt natürlich das Ding. Auf eine gewisse Weise habe ich bisher natürlich ausgetrickst. Ich habe behauptet, irgendwie, dass die Ware Subjekt ist. Ich habe Formulierungen von Marx genommen, wo das eindeutig nicht der Fall ist. Und ich habe nie begründet, warum es überhaupt richtig ist, das zu machen. Also die ganze These von, da ist Erkenntnis irgendwie zwischen den Waren passiert. Oder da passiert etwas dem Erkenntnisprozess analoges oder wie auch immer. Habe ich ja tatsächlich erstmal nur durch Analogie in der Sprache und so weiter hergestellt. Und habe gesagt, das ist die Subjekt-Objekt-Verkehrung. Aber warum es gerechtfertigt ist, Sätze zu bilden, in denen die Ware Subjekt ist, habe ich ja noch überhaupt nicht dargelegt. Ja, ich möchte das jetzt darüber machen, dass ich mich ein bisschen breiter wieder und auch ein bisschen aktueller politisch damit auseinandersetze, was ist bei Marx gemeint, wenn es um Naturgesetzlichkeit geht, also solche Sätze wie das Kapital funktioniert wie ein Naturgesetz, was ist gemeint, wenn er von gesellschaftlich redet und was ist gemeint, wenn er von Naturwüchsig spricht. Das ist ja eben der Anknüpfungspunkt, also hatte ich ja in der Ankündigung geschrieben, dafür, dass für die heutige Linke das Fetischkapitel breiter interessant ist als nur für den relativ kleinen hegelbahnischen Teil. Also es gibt ja tatsächlich eine weit verbreitete Annahme, dass darin erklärt ist, wie gesellschaftliche Verhältnisse biologisiert werden. Also findet man irgendwie in den diversen Antisemitismusdiskussionen immer wieder. Und das ist alles irgendwie infolge dieser ganzen Postulendebatte dabei. Das ist natürlich nicht ganz falsch, aber es ist in gewissem Sinne auch nicht zutreffend. Und das will ich jetzt auseinanderdröseln. So, warum dieser Satz so anfängt, weiß ich gerade nicht. Ich fange einfach mal an. Dementsprechend, sucht nicht, wem das entsprechen soll. Sollte, auch wenn dies häufig wohl so gemeint ist, die Rede davon, dass in der Ware die bürgerlichen gesellschaftlichen Verhältnisse als natürliche erscheinen, nicht so verstanden werden, dass die Einzelnen, weil sie fetischistisch denken, nicht erkennen, dass sich in Wirklichkeit hinter der Ware ein gesellschaftliches Verhältnis verbirgt. Also natürlich im Gegensatz zu gesellschaftlich gemacht, konstruiert oder was da sonst auch noch so für Ausdrücke am Start sind. Also es ist eben, das ist nochmal die Sache, es geht nicht um objektiv unterschieben und man kann einfach aufhören, das objektiv zu unterschieben, wenn man weiß, in Wirklichkeit ist das ein gesellschaftliches Verhältnis und nicht natürlich. Also das ist die Verwendung des oder das Verständnis des Fetischismusbegriffs bei einem Großteil des nicht ganz schlimmen Marxismus. Also es gibt ja auch Leute, die sich gar nicht drum kümmern. Also sozusagen bei allen, die das Erkenntnisproblem irgendwann mal anerkannt haben. Also das, was ich gerade gesagt habe, mit der entweder Ideologietheorie oder strukturalistisch, es geht nicht zu lösen, ist jetzt hier die Ideologietheoretiker, die sagen dann, ja klar, Fetischismus, da erscheint etwas ganz natürlich, in Wirklichkeit ist das gar nicht natürlich, wir haben ja im Kapital gesehen, gesellschaftliches Verhältnis. Und dann vergessen sie den Fetisch wieder. Und machen frohen runter wieder Begriffsbildung, als wenn nichts gewesen wäre. Vor allem, das muss man auch dazu sagen, und das ist ja auch der Punkt, auf den Carina am Dienstag beharrt hat, geht es bei diesem natürlich im Wortgebrauch der Aufklärung nicht um biologisch. Marx meint es explizit nicht so. Das ist das nächste Zitat. Genau.
Da die Produzenten erst in gesellschaftlichen Kontakt treten durch den Austausch ihrer Arbeitsprodukte, erscheinen auch die spezifisch gesellschaftlichen Charaktere ihrer Privatarbeiten erst innerhalb dieses Austausches. Oder die Privatarbeiten betätigen sich in der Tat erst als Glieder der gesellschaftlichen Gesamtarbeit durch die Beziehungen, worin der Austausch die Arbeitsprodukte und vermittelt derselben die Produzenten versetzt. Den Letzteren erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten als das, was sie sind. Das heißt, nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen.
So, und da ist natürlich dieses Sind das Relevante. Das ist nicht nur, das ist in Wirklichkeit so, sondern da ist genau wieder dieses Setzen, also da ist dieses Sein, dieses Ist drin und so weiter. Darum geht es. Die Beziehungen der Individuen sind versachlicht bzw. verdinglicht. Sie haben keine hinter dem Schein verborgene, wirklichen Beziehungen. Also etwa ein unmittelbares Klassenverhältnis oder wovon sonst da die Rede ist. Beziehungsweise, wenn doch, dann handelt es sich um logischen Schein, also wenn man das denkt. Wenn Marx sich dagegen wendet, dass etwas als Naturform aufzufassen sei, verwendet er Natur und natürlich in dem Sinne, in dem diese Ausdrücke von der klassischen bürgerlichen Ökonomie verwendet wurden. Zum Beispiel hier, also kurz bevor wir das machen, die Zitate, die jetzt kommen, sind wirklich nur noch in Bezug auf dieses Natur natürlich gesellschaftlich systematisch. Also die sind aus relativ, also wenn man das anders ordnen würde, sind die relativ bunt durcheinander gemischt. Es geht mir immer hier nur darum zu gucken, wann benutzt er Natur, wann benutzt er Gesellschaft und sowas. Und da habe ich die markantesten Stellen gesucht und nicht die in ein inhaltliches Raster passendes, also ein anderes inhaltliches Raster passendes. Das noch als Hinweis. Ja.
Bild jetzt verlesen.
Ja.
Es ist einer der Grundmängel der klassischen politischen Ökonomie, dass es ihr nie gelang, aus der Analyse der Ware, spezieller des Warenwerts, die Form des Werts, die ihn eben zum Tauschwert macht, herauszufinden. Gerade mit ihren besten Repräsentanten, wie A. Smith und Ricardo, behandelt sie die als etwas ganz Gleichgültiges oder der Natur der Ware selbst Äußerliches. Der Grund ist nicht allein, dass die Analyse der Wertgröße ihrer Aufmerksamkeit ganz absurd wird. Er liegt tiefer. Die Wertform des Arbeitsprodukts ist die abstrakteste, aber auch allgemeinste Form der bürgerlichen Produktionsweise, die hierdurch als eine besondere Art gesellschaftlicher Produktion und damit zugleich historisch charakterisiert wird. Versieht man sie daher für die ewige Naturform gesellschaftlicher Produktion, so übersieht man notwendig auch das Spezifische der Wertform, also der Warenform, weiterentwickelt der Geldform, Kapitalform und so weiter.
Ja, die Formulierung ewige Naturform gesellschaftlicher Produktion machte keinen Sinn, wenn Marx hinausgewollt hätte auf einen Gegensatz von natürlich und gesellschaftlich gemacht. Den zu machen, Smith und Ricardo unterlassen hätten. Dass es sich bei der Ware um etwas Gesellschaftliches handelt, ist den klassischen politischen Ökonomen im Gegensatz zu heutigen Ökonomen klar gewesen. Dagegen musste Marx gar nicht argumentieren. Wie in der gesamten der Aufklärung im engeren Sinne zurechnenden Theorie gehen sie davon aus, dass die Gesellschaft so eingerichtet werden müsse, dass sie dem Naturzustand entspricht. Bei dem Naturzustand wiederum handelt es sich um einen, der der gesellschaftlichen Entsprechung bedarf, um sich sachgemäß zu entfalten. Diese Entfaltung durch die herrschaftliche Gewalt zu verhindern, war der Vorwurf, der feudal-absolutistischen Gesellschaft gemacht wurde. Um es ein wenig anschaulich zu machen, bei Smith gibt es beispielsweise ein Kapitel mit der Überschrift vom natürlichen und vom Marktpreis der Waren. Es beginnt so.
In jeder Gesellschaft oder jedem Landesmiss gibt es sowohl für die Löhne als auch für den Profit jeder einzelnen Beschäftigungsfelder und Arbeit eine übliche oder durchschnittliche Rate. Wie ich später zeigen würde, wird diese Rate auf natürliche Weise reguliert. Teils durch die allgemeine Lage der Gesellschaft, ihren Reichtum oder ihre Armut, ihre fortschreitende, stagnierende oder zurückgehende Entwicklung und teils durch die spezielle Natur jenes Wertes.
Smith geht es darum, zu ermitteln, wie die Gesetze dieser Regulation auf natürliche Weise aussehen und darum, sie gleichzeitig als solche zu proklamieren, die Gültigkeit hätten, wenn die Gesellschaft sich Gesetze gäbe, die liberalen Prinzipien folgen. In diesem speziellen Fall ist das Ziel, die Bildung von Marktpreisen zuzulassen. Deren Eigenart wiederum ist es, einzeln jeweils vom natürlichen Preis abweichen zu können. Einen solchen Preis nennt er dann auch nicht gesellschaftlichen Preis oder irgendwie sowas. Also es ist ganz klar in diesen Formulierungen, das sind alles Sachen, die dann in der Systematisierung bei Hegel gesellschaftliche Natur, zweite Natur oder sowas sind. Und der redet ja ganz locker davon, das wird auf natürliche Weise reguliert. Natürliche Weise, das ist die Lage der Gesellschaft oder die spezielle Natur. Also da gibt es, das ist ein ganz anderer Unterschied als der halt verwendet wird, wenn man sagen möchte, da ist ja was gesellschaftlich konstruiert und gar nicht natürlich und damit nicht veränderbar und so weiter. Sondern Natur ist Veränderung, das ist die Regel der Veränderung und so weiter. Für unsere Diskussion um den Fetischbegriff ist die Frage, wie genau diese Gesetze geschaffen sind, zweitrangig. Wichtig für die Frage nach der Erkennbarkeit dieser Vorgänge ist begrifflicher Form ist das Verhältnis des Denkens zu seinem Gegenstand, welches jeweils impliziert ist. Denn es ist relativ offensichtlich, dass der natürliche Preis, bei Smith, die Abstraktion tauschwert ist, ganz wie Buch. Dass in diesem Fall aber die Differenz zwischen Denkprozess und gesellschaftlichem Prozess wichtig wird. Denn der natürliche Preis muss zum einen von den jeweils existenten verschiedenen Marktpreisen abstrahiert sein, also auf einer weiteren Ebene dann nochmal, ist aber auch nicht nur Preis als solcher, sondern hat selbst wiederum eine Größe. Das stand ja schon in dem einen Zitat drin, ist beides. Sonst, wenn das nicht so wäre, wäre der natürliche Preis eines Autos mit dem einer Pizza identisch. Das, was beim Buch eine Bewegung im Denken ist, ist hier die reale Änderung der Preise auf dem Markt, wobei alle Beteiligten subjektiv etwas ganz anderes im Sinn haben als die Ermittlung des natürlichen Preises. Somit kann der Abstraktionsprozess nicht im Denken stattfinden. Dies meint prosaische reelle Mystifikation. Eigentlich die Wiederholung. Diese Überlegung steht im Gegensatz zu einer zweiten verbreiteten Lesart des Fetischkapitels, die in unseren Zusammenhängen, die unseren sind gar nicht für diese Zusammenhänge hier formuliert, häufiger zu finden ist. Also das ist so eine Diskussion, wo es eben auch um diese Sache mit dem Antisemitismus ging und das war eine allgemeinere Marx-Einführung. Ist häufiger zu finden als die oben beschriebene, also die mit dem dahinter gibt es auch die wirkliche soziale Beziehung. Sie sucht ebenfalls keine wirkliche Beziehung hinter den Verdinglichten, aber der Fetischcharakter ist nach dieser Lesart das Produkt einer gesellschaftlichen, aber letztlich doch subjektiven Fetischisierung. Mit letztlich subjektiv meine ich, dass diese Lesart Gesellschaft als kollektives Subjekt begreift. Das heißt, nicht die einzelnen Subjekte fetischisieren die Ware, sondern diese sind so konstituiert, dass sie dies durch ihre Gesellschaftlichkeit hindurch tun. Es liegt also mit der obigen Unterscheidung von Begriff und Bezeichnung eine kollektive Bezeichnungspraxis vor. Ein kollektives Subjekt bezeichnet ein kollektives Objekt und dies wird dann Fetischismus genannt. Von einer Subjekt-Objekt-Verkehrung ist dabei nicht mehr die Rede. Also das ist im Prinzip dieses, es wird etwas objektiv unterschoben, nicht mehr durch Einzelsubjekt vermittelt, wie in der Kritik der reinen Vernunft, sondern eben durch dieses Kollektivsubjekt. Die sind so gesellschaftlich gemacht, sie sind nicht durch die Ware vermittelt, sondern eben das ist Erziehung oder was weiß ich, was da immer da die Vorstellung ist. Und dann betrachten die alle die Ware, als wäre sie wert. So ungefähr funktioniert meines Erachtens diese Lesart. Zumindest musste ich in Hamburg solche Diskussionen führen. Und vielleicht sind ja auch solche. Auf dieser Grundlage entstehen dann Debatten um die Frage, ob der Fetischismus notwendig mitgemacht werden muss oder nicht. Vor allem in den Antisemitismusdebatten über Postone, der Antisemitismus als eine besondere Form des Fetischs ja beschreibt, spielt das eine große Rolle. Nach dem, was ich bisher erzählt habe, kann das natürlich nicht die Frage sein. Es geht bei der Frage nach dem notwendig falschen Bewusstsein nicht darum, ob die Fetischisierung notwendig mitgemacht werden muss oder gemacht werden muss. Denn wenn es darum ginge, wäre am Fetischismus nichts falsch, beziehungsweise falsch wäre er nur im moralischen Sinn und nicht im erkenntnistheoretischen. Denn wenn zwar nicht das Einzelne, wohl aber das kollektive Subjekt dem Objekt, das heißt dem Wahren gegenüber souverän ist, ist die Frage danach, ob das Denken des bezeichneten Objekts im Sinne der Bezeichnung wahr oder falsch, im Sinne von zutreffend oder unzutreffend ist, gegenstandslos. Der Gedanke der Souveränität des Staates ist in dieser Vorstellung implizit enthalten, denn immerhin ist das kollektive Subjekt in der Lage, dem Objekt einen Charakter aufzuprägen, den es von sich aus nicht hat. Aufprägen und Erkennen des Aufgeprägten sind damit ununterscheidbar. Also die ganze Dialektik ist da gar nicht mehr. Erkennen ist schlichtweg Wiedererkennen statt Erkenntnis von etwas Fremdem und Wiedererkennung ist die Wiederholung des Prägens. Letzteres wird gern dann auch Reproduktion ideologischen Denkens genannt. Also Leute, die immer sagen, du darfst das jetzt nicht so nennen, da reproduzierst du doch so die Ideologie und so weiter. Falsch im moralischen Sinne, die zweite Sache, hingegen meint einen gedanklichen Zweischritt. Erster Schritt, es stimmt nicht, dass die Ware von Natur aus Wert hat. Das ist nur eine gesellschaftliche Konstruktion, die verhindert, dass wir den Kapitalismus für abschaffbar halten. Der zweite Schritt, weil wir aber die Abschaffung wollen, ist es falsch, so zu denken. Im Zusammenhang mit den Antisemitismusdiskussionen hat diese Lesart eine Bekräftigung erfahren, denn wenn schon das Mitmachen bei der normalen Fetischisierung falsch ist, ist die Beteiligung an der besonders gefährlichen Form, Zitat Coston, erst recht. Der zweite Schritt wird dann so erweitert. Es ist ein Fehler, die Ware zu fetischisieren, weil die strukturell antisemitisch ist. Das Problem, das sich aus dieser Lesart ergibt, ist, dass der Begriff der Notwendigkeit völlig ins Schwimmen gerät. Daher die dauernde Diskussion um den vermeintlichen Determinismus. Zur Erklärung, warum bei der Fetischisierung, also dass es ja eine deterministische Lesart des Kapital wäre, die Menschen hätten doch Freiheit und so weiter. Den ganzen Kram, mit dem sich Stefan Krieger dann mal rumgeschlagen hat. Zur Erklärung, warum bei der Fetischisierung zunächst einmal alle mitmachen, bedarf es eines sehr strengen Begriffs der Notwendigkeit, wobei Notwendigkeit notwendig aufgrund äußeren Zwangs meint. Nämlich alle müssen in der kapitalistischen Konkurrenz mitmachen und mit Geld bezahlen und so weiter. Dies lässt sich dann höchstens im Nachhinein oder zusätzlich reflektieren. Bis hierher herrscht also die Tendenz vor, zu behaupten, es gäbe eine Notwendigkeit, obwohl die auch schon aufgeweicht ist. Beim Antisemitismus hingegen möchte niemand diese Notwendigkeit behaupten. Vielmehr wird zu Recht Wert darauf gelegt, dass die Antisemitinnen, wenn sie überhaupt einem Zwang folgen, dann einem inneren, also pathische Projektion und so weiter. Die Engführung von Warenfetisch und Antisemitismus bei Coston wird so verstanden, dass der Zusammenhang zwischen beiden am Ende völlig zerfällt, weil nach dieser Lesart Notwendigkeit a. einmal angenommen und einmal zurückgewiesen werden muss und b. jedes Mal auch noch etwas Verschiedenes meint. Dieses Dilemma entsteht, wenn die Subjekt-Objekt-Verkehrung keine Berücksichtigung findet und der Schein in der Variante Kants gedacht wird, also als unterschoben. Was also ist die Alternative? Also, das ist meines Erachtens sowohl die korrekte Coston-Lesart als auch das, was ich so vertreten würde. Welch Zufall, habe ich Coston wieder gut gelesen. Dies führt zurück zu der Frage, was Marx meint, wenn er von Natur redet. Ja, das ist nicht nur so, dass er die Verwendung der ökonomischen Klassiker ausschließlich übernimmt, also in dem Sinne von wie das bei dem Zitat gerade da war. Natur verwendet er nur gleich wie die ökonomischen Klassiker, wenn er Natur der Sache meint, also das Allgemein an ihr Erkennbare. Eine wichtige Differenz ergibt es aber bereits, wenn er davon redet, dass sich etwas naturwüchsig ergeben bzw. ergeben habe, etwa an einer Stelle wie dieser. Damit man sieht die Ware.
Ja, man sieht, die Ware gibt das Geld, aber das runs smooth. Ebenso naturwüchsig, zufällig, wie qualitativ ist die quantitative Gliederung des gesellschaftlichen Produktionsorganismus, der seine Membra dissecta im System der Teilung der Arbeit darstellt.
Marx verwendet naturwüchsig, wenn etwas außerhalb der Verfügungsgewalt souveräner Subjektivität zwangsläufig geschieht, jenseits der Kontrolle ökonomischer Gesetzmäßigkeit, welche zwar auch ohne unmittelbaren Zwang wirkt, aber eben nur, wenn es von den gesellschaftlichen Formen, so Eigentum und Recht, gesetzt ist. Das Gesetzmäßige, wie ein Naturgesetz, also etwa die Akkumulation des Kapitals, ist rational erkennbar. Das Naturwüchsige nicht. Jetzt kommen wir, glaube ich, auch zu Punkten, wo ich mich schätzungsweise von Jochen Brunnen dann doch distanzieren wollen würde. Sicher bin ich mir da aber auch nicht, da verstehe ich viele Sachen bei ihm nicht. Also es gibt sowohl was Erkennbares als auch eine Unerkennbarkeit durchs Erkennen. Das ist ja eben der Punkt, wo ich die ganze Zeit darauf hinaus will. Und dieses Unerkennbare ist meines Erachtens etwas, was Marx immer mit naturwüchsig bezeichnet. Ich habe das tatsächlich mal an ziemlich vielen Stellen überprüft. Und ich glaube, es ist tatsächlich so. Also ich habe keine entgegengesetzte Formulierung gefunden. Will aber nicht irgendwie dafür garantieren, dass Marx das tatsächlich systematisch so gemacht hat. Naturwüchsig kann deswegen auch für vorbürgerliche Formen der Produktion Verwendung finden und steht meistens in einem Zusammenhang, in dem es darum geht zu erklären, wie es zu jenen Konstellationen kommt, an denen das ökonomische Denken ansetzt. Ein Beispiel für diese Formulierung oder für eine solche Formulierung.
Mit der Konstellation der Zahlungen an demselben Platz entwickeln sich naturwüchsig eigene Anstalten und Methoden mit der Ausgleichung. So zum Beispiel die Viremonts im mittelalterlichen Lyon. Die Schuldforderungen von A an B, B an C, C an A und so weiter brauchen bloß konfrontiert zu werden, um sich wechselseitig bis zu einem gewissen Belauf als positiv und negativ gelöst aufzulegen.
Kurz die Viremonts, das sind so Bankenvorformen, so wie ich das rausgefunden habe. Also da hat man noch keine richtigen Konten gehabt, aber es wurden halt Wechsel gegeneinander getauscht, die Kaufleute hatten und sowas. Und das sind Dinge, die sich eben naturwüchsig ergeben. Also eben bevor die systematische Ökonomie existierte. Also das ist die eine Verwendung. Es geht hier bei der naturwüchsigen Entstehung offensichtlich nicht um organisches Werden im Sinne der Biologie, sondern um menschliches Tun, ohne dass ein Begriff von diesem Tun herrscht oder über dieses Tun oder sowas. Das heißt nicht, dass dieses Tun nicht ohne irgendeine Vorstellung erfolgen würde, nur beinhaltet diese Vorstellung nicht, damit an abstrakt allgemeinen Gesetzen teilzuhaben. Es ist begriffslos bzw. vorbegrifflich, weil es die Begreifbarkeit erst konstituiert. Bei Hegel ist dies das Voraussetzen. Mit anderen Worten, Marx geht es um die Entstehung des von den Klassikern der politischen Ökonomie als gegeben genommenen Naturzustands. Ein solcher Gedanke fehlt den Klassikern völlig, worauf Marx so hinweist.
Die politische Ökonomie hat nun zwar, wenn auch unvollkommen, Wert und Wertgrößen analysiert und den in diesen Formen versteckten Inhalt entdeckt. Sie hat niemals auch nur die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt, warum sich also die Arbeit, den Wert und das Maß der Arbeit für die Zeitdauer der Produktion des Arbeitsprodukts darstellt. Formeln, denen es auf der Stirn geschrieben steht, dass sie einer Gesellschaftsformation angehören, worin der Produktionsprozess der Menschen noch nicht den Produktionsprozess bemeistert, gelten ihrem bürgerlichen Bewusstsein für ebenso selbstverständliche Naturnotwendigkeit als die produktive Arbeit selbst. Vorbürgerliche Formen des gesellschaftlichen Produktionsorganismus werden daher von ihr behandelt, wie etwa von den Kirchenvätern vorchristlicher Religionen.
Der Witz an diesen selbstverständlichen Naturnotwendigkeit ist meines Erachtens jetzt, dass man das so lesen muss, er beschwert sich über das Selbstverständliche. Dass es als Naturnotwendigkeit erscheint, ist unter den Bedingungen des Kapitals tatsächlich so. Nur selbstverständlich ist das nicht. Also das ist ja eine vielleicht Spitzfindigkeit, aber ich glaube nicht. So, dies gemacht zu haben, also die Konstitution des Naturzustands, beschrieben zu haben oder begriffen zu haben, nimmt Marx mit der Wertformanalyse für sich in Anspruch. Diese, zu der das Fetischkapitel ja gehört, ist also die Reflexion der Genesis des bürgerlichen Naturzustandes. Sie lüftet das Geheimnis ökonomischer Gegenständlichkeit, die die Gesetze der gesellschaftlichen Produktion voraussetzen. Das ist nicht einfach nur gegeben, sondern ja, tun, das voraussetzen. Diese Vorstellung wiederum aus sich herauszusetzen, also die eigenen Grundlagen zu erhalten und sich ihnen gegenüber souverän zu machen, war die Absicht der bürgerlichen Ökonomen, wenn sie eine Gesetzgebung erfordern, die dem Naturzustand entspricht. Sie stehen damit auf dem Standpunkt der Subjekt-Objekt-Verkehrung, denn ein Naturzustand, der ohne seine gesellschaftliche Organisation nicht wäre, ist ja durchaus eine seltsame Sache. So kann es kommen, dass die Absicht weitgehend verwirklicht wurde. Die Naturwüchsigkeit, also wir sind jetzt gerade ja beim Begriff der Naturwüchsigkeit, wo das Vorkapitalistische zum Kapitalismus hin sich zufällig entwickelnde gemeint ist. So kann es kommen, dass die Absicht weitgehend verwirklicht wurde, also das systematisch zu entfalten durch die Gesellschaft, also den Gesellschaftszustand, die Naturwüchsigkeit aber gerade nicht aufgehoben, sondern befördert wurde. Die Rede davon, dass das Wertgesetz waltet wie ein Naturgesetz, ist explizit von der naturwüchsigen Entstehung einzelner Sachverhalte zu unterscheiden. Es gibt bei Marx auch Formulierungen, bei denen beides explizit in einem Gegensatz zueinander steht. Das ist kurz, das mache ich skizzlich. Aber sie zwingt zugleich durch die Zerstörung der bloß naturwüchsig entstandenen Umstände jenes Stoffwechsels, ihn systematisch als regelndes Gesetz der gesellschaftlichen Produktion und in einer der vollmenschlichen Entwicklung adäquat Form herzustellen. Ich weiß gar nicht, was das Sie da ist, aber mir geht es hier um das, da ist etwas bloß naturwüchsig entstanden, ne? Und das wird in einer vollen Form hergestellt, als regelndes Gesetz. Die systematische Herstellung als regelndes Gesetz, also die Gesellschaft wird Begriff, ist dabei das Ergebnis eines Prozesses, zu dem diejenige Erkenntnis gehört, dem sich die Klassiker verschrieben haben. Also damit das geht, damit die ganzen Dinge, wo die Bürger anfangen, ihre bürgerlichen Interessen zu haben und so weiter, dass die sich durchsetzen politisch, müssen sie den logischen Schein beiseite räumen, sie müssen sich darüber klar werden, was sind wir überhaupt für welche, was wollen wir in der Welt, was sind unsere Interessen, warum passen uns diese Gesetze des Feudalismus nicht und so weiter. In diesem Prozess entsteht naturwüchsig der Naturzustand. Also man kann ja den Anfang des Kapitals historisch nicht ablassen. Also das ist ja ein Sprung immer. Und es entsteht eben dieses Erkennen, also die Theorie darüber. Ein Naturgesetz, das ist wieder bei Wertgesetz, weiter wie ein Naturgesetz, erfüllt nicht jede Natur, sondern nur die von einem Subjekt begriffene, der begrifflichen Ordnung unterstellte Natur. Die Frage lautet nur wieder, wer oder was ist dieses begreifende Subjekt? Naturwüchsig, also wieder im Gegensatz zu wie ein Naturgesetz, aber ist das Geld. Ungleich dem Buch existiert der Begriff Tauschwert in Form des Geldes wirklich. Und das Geld wiederum entsteht naturwüchsig durch die Formen der Zirkulation.
Wir lesen die nächsten zwei.
Ja, das sind zwei getrennte Zitate, aber fast mit dem gleichen Inhalt.
Ja, ich sag mal. Der Satz von Ware mit Ware lässt zugleich in dritter Hand die Geldware hängen. Die Zirkulation schwitzt beständig Geld aus. Dass also die Warenbesitzer wechselseitig sich auf ihre Arbeit als allgemeine gesellschaftliche Arbeit beziehen, stellt sich so dar, dass sie sich auf ihre Waren als Tauschwerte beziehen, die wechselseitige Beziehung der Waren aufeinander als Tauschwert im Austauschprozess, als der allseitige Beziehung, auch eine besondere Ware als adäquaten Ausdruck des Tauschwerts, was umgekehrt wieder erscheint als spezifische Beziehung dieser besonderen Ware zu allen anderen Waren und darum als bestimmter, gleichsam naturwüchsig gesellschaftlicher Charakter eines Dings. Die besondere Ware, die so das adäquate Dasein des Tauschwerts aller Waren darstellt, oder der Tauschwert der Waren als eine besondere, ausschließliche Ware ist Geld. Es ist eine Kristallisation des Tauschwerts der Waren, die sie im Austauschprozess selbst bilden.
Also das heißt, also naturwüchsig wird verwendet, wenn da etwas ist, was, also die Waren haben erkannt, wir brauchen das Geld. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Menschen das einfach auch schon so sehen. Das heißt, es tauchen naturwüchsig Sachverhalte auf, von denen die Menschen sich dann getrieben sehen. Sie haben jetzt auf einmal diese komischen halben Banken da. Irgendwelche Leute besitzen diese halben Banken, also nicht im Sinne von fast schon Banken. Überlegen sich, was machen wir jetzt hier damit? Warum haben wir die? Was tun wir hier überhaupt? Und so weiter. Das heißt, sie versuchen nur die Kontrolle des Subjekts, also ihre, also individuellen Subjekts, also zu bringen. Und ja, dabei setzen sie die Naturwirklichkeit fort. Das Geld ist etwas, was die Waren, nicht die Warenbesitzer, im Austauschprozess selbst bilden. Keiner der Beteiligten hat es zunächst im Sinn. Es bleibt, wie aus dem Zitat, an dritter Hand hängen. Dieses Nicht-im-Sinn-Haben ändert sich zwar im zweiten, zwar direkt im nächsten Schritt, wenn der Staat die Gültigkeit des Geldes garantiert, also das sind dann die politischen Forderungen, die daraus folgen, weil da wechselt, also die haben da jetzt diese Wechselverhältnisse und irgendjemand sagt dann, naja, wenn ich dir hier den Wechsel gebe, wer garantiert mir denn, dass du mir den zurückgibst, weil du hast ja gerade da mein Geld, also Staat, mach da mal was. Also so werden die Dinge fixiert, die naturwüchsig entstanden sind. Für die Form der Zirkulation selbst bleibt aber die Naturwüchsigkeit konstitutiv. Wobei mir gerade noch einfällt, Daniel und mir ist in einem Gespräch heute noch aufgefallen, dass wir manchmal Zirkulation anders verwenden. Ich verwende in diesem Sinn Zirkulation nicht im Sinne von Marktzirkulation nur, sondern im Sinne von auch das produktive Kapital zirkuliert ja bei Marx. Im zweiten Band sind diese ganze Zirkulationsform verwendet und das meine ich hier mit Zirkulation. Also es ist nicht irgendwie nur eine auf den Markt beschränkte Zirkulation oder Zirkulationslehre oder so. Damit ist es, das Geld, nicht einfach faktisch unbegriffen, sondern selbst unbegreifbar, weil außerhalb der Geltungsmacht der souveränen Subjektivität. Es erscheint vielmehr selbst als souverän, also dann in so Sprüchen wie Geld regiert die Welt. Weil es unbegreifbar ist, markiert der Warenfetisch die Grenze der Erkenntnis. Also weil es eben auf diese naturwüchsige Weise immer wieder in die Gesellschaft reinkommt. Und eben nicht in der naturgesetzlichen, also im normalen Fortschreiten. Also es ist immer wieder, also das ist dieses, der Wert muss immer wieder auf neuer Stufenleiter sich erneuern. Und immer wieder passiert da etwas, was niemand tun kann in einem rationalen, erkennbaren Sinne. Dass das natürlich auf die Krise auch zutrifft, ist ganz logisch. Also der Krisenmechanismus ist auch naturwüchsig. Und das ist sogar, also im Gegensatz zu den vorbürgerlichen, naturwüchsigen Entstehungsprozessen und dem Geld und so weiter, ist das das Systematischsein des Naturwüchsigen. Also es ist dann ein Widerspruch, die passiert ja, also gesetzmäßig fällt das Gesetz aus. Das ist ja im Prinzip der Begriff der Krise. Und ja, deswegen kann man auch ohne Fetischkritik keine Krisentheorie machen und macht ja auch fast niemand. Die Unbegreifbarkeit ist wiederum nicht im moralischen Sinn gemeint, wie können Menschen sowas tun, sondern im erkenntnistheoretischen Sinn. Es ist dies mehr als eine polemische Verwendung, was habe ich auch mal Diskussionen darum geführt. Ich weiß nicht, ob das Argument jemand kennt, das ist, glaube ich, ziemlich speziell. Zwar hat es davon auch etwas, aber das wiederum kann sich nicht darauf beziehen, dass die politischen Ökonomen vorgehalten wird, dass sie Zustände vertreten, in denen die Dinge herrschen. Also, das meinten diese Leute mit, das ist doch polemisch. Denn ihr ganzes Unterfangen galt ja der Absicht, sie, also die Dinge, und nicht Menschen über Menschen herrschen zu lassen. Und insofern hätte eine Polemik keinen Gegenstand, weil es dann einfach nur Bestätigung wäre. Also weil das Menschen über Menschen herrschen, ist ja gerade der Zustand im Feudalismus und das wollen die liberalen Bürger ja nicht. Und die werden nicht so geschreckt haben, wenn ihnen jemand nachweist, dass sie die Dinge herrschen lassen wollen. Ja klar wollen sie das. Also sie wollen, also in den Formen von freier Markt und so weiter. Ja, das habe ich jetzt gerade so gesagt. Das polemische Moment, das es im Nachweis des fetischen Charakters gibt, richtet sich auf die Selbstsicherheit des Erkenntnisvermögens und dessen vermeintliche Autonomie. Verbunden mit dem Einwand, dass sich die Absicht an den verkehrten gesellschaftlichen Formen blamiert und somit ohne deren Aufhebung, das heißt ohne Revolution, nicht verwirklichbar ist. Der Fetischcharakter der Ware ist diejenige Eigenart der Ware, die ihren Begriff unmöglich macht und die Erkenntnis, sollte denn positiv bleiben, erst in den Widerspruch treibt und dann in den Wahnsinn. Ein Begriff von ihm, also vom Fetisch, kann es daher nicht geben, weil er immer einseitig bliebe. Das Subjekt aber braucht den Begriff von sich und der Welt, um Subjekt sein zu können. Das rechtfertigt es, von dem Wahren als Subjekte zu sprechen. Die Dinge sind verkehrt. Ja, das ist das Hauptende. Das Nebenende ist, der Antisemitismus ist der Wahnsinn an der ganzen Angelegenheit. Also erst in den Widerspruch, dann in den Wahnsinn. Um das den Apostolenstrang noch abzuschließen. Ja, das war's.
Ja. Ich weiß noch eine Frage, hast du diese Begrifflichkeit der Natur, Naturphysik, alles, was du mit dem Begriff darüber magst und adressiert?
Nee. Das irgendwie ist tatsächlich, also diese, also dieses, das Gesetz setzt sich gesetzmäßig aus, habe ich mal dann rumgedoktert und habe beschlossen, okay, da musst du mal gucken, ob du da auch eine Unterscheidung bei Marx findest. Und dann bin ich auf die gekommen. Und ich habe dann mal die CD durchsucht und irgendwie keine entgegengesetzte Stelle gefunden und habe dann beschlossen, naja, dann sei mal so mutig, das einfach zu behaupten. Und zur Not sage ich, das ist inhaltlich richtig und Marx hat nicht gewusst, was er schreibt. Ja. Nein, das geht natürlich nicht, aber es trägt erstmal, glaube ich, so weit.
Ja. Könntest du vielleicht kurz, nur ganz kurz, weil es sich wenigstens zu weit haben, versuchen zu erklären, was für dich der Unterschied ist zwischen Fetisch und notwendig falschen Bewusstsein beziehungsweise Ideologie, also die klassische Ideologie notwendig falsches Bewusstsein?
Der Fetisch ist bewusstseinskonstitutiv. Also durch den Fetisch, weil sich immer dieser Naturzwang da zwischen das Subjekt und das Objekt irgendwie schiebt, muss sich das Subjekt so konstituieren, wie es dann in der Erkenntnistheorie reflektiert wird. Es muss die Disziplinen irgendwie aufrichten und so weiter. Also das kann man ja subjekttheoretisch ganz weit treiben. Und Ideologie, würde ich sagen, beschränkt sich auf Vertreten von partikularen Aspekten in diesem Ganzen. Also eine Ideologie, also die Vorstellung irgendwie der Nation oder irgendwie sowas, ist ja immer ein nicht, also nicht auf Totalität bezogen. Und ich glaube, da ist die Differenz. Ansonsten ist es aber keine große. Also jedes ideologische Moment wiederum ist fetischistisch. Das, also weil das ja immer mehr die Dinge den Menschen zu etwas bestimmt treiben. Also das zieht sich durch alles durch. Also jede Ideologie ist fetischistisch, ich glaube, das kann man sagen. Aber nicht jede Ideologie
ist der Fetisch.
Ist der Fetisch, genau. Also und damit ist im gewissen Sinne der Fetisch eine Ideologie. Genau. Das, sondern die Bedingung der Möglichkeit oder irgendwie sowas.
Also ich begreife deinen Vortrag auch nochmal als eine Bestätigung, dass alle Geschichte eine Geschichte von Fetischverhältnissen ist. Würdest du dir so zustimmen?
auf jeden Fall, wenn man das mit alle ist alle so benutzt, wie in diesem Aufsatz Reflexion zur Klassentheorie Adorno mal gesagt hat, man muss immer vom aktuellen Stand der Dinge nach hinten betrachten. Also da gibt es so eine Formulierung wie Geschichte, alle Geschichte ist Geschichte von Klassenkämpfen, kann man dadurch retten, dass man sagt, heute ist, dass man heute sagt, also Adornos Zeitpunkt, Geschichte, alle Geschichte ist eine Geschichte von Monopolen. Und wenn wir uns auf diese Verwendung einigen, ja, und wenn wir das tatsächlich historisch machen wollen, bin ich nicht berufen.
Ja. Ja, ich möchte auch nochmal eine Frage zu diesem Fetisch und Unerkennbarkeit des Fetisches. Also ich verstehe das Argument so, dass du sagst, quasi diese Naturwüchsigkeit, die immer wieder in den Prozess reinbricht und es sogar konstruktiv als Bewusstsein ist, lässt du uns sagen, eine reine Theoretisierung des Problems macht es nicht möglich, sondern das Bewusstsein ist quasi immer der Riechen durch dieses Konstitutiv der Naturwüchsigkeit. Also dem würde ich schon folgen, aber meine Frage wäre ja, inwiefern, wenn du so sagst, es ist so eine reine Unerkennbarkeit des Fetisches, inwiefern gibt es ein Kriterium zu seiner Abschaffung oder gibt es für dich überhaupt Kriterien zu seiner Abschaffung oder was wäre dann die Abschaffung des Fetisches und wie würde man sozusagen in einer revolutionären Bewegung sich darüber verständigen dann?
Ich habe, vielleicht war das ein bisschen schön, nicht gesagt, der Fetisch ist unerkennbar, sondern der Fetisch markiert die Unerkennbarkeit, immer dieses dauernd wieder naturwüchsig reinkommens. Den Fetisch kann man ja deswegen nicht erkennen, und deswegen kommt ja Marx da mit dem Nebel Religion der religiösen Welt oder sowas, weil er ja sowieso immer so eine ganz seltsame Unmittelbarkeit ist. Also das, die aber eben nicht vorausgesetzt ist, sondern am Ende da ist. Und insofern irgendwie, ja, ist es so, und die Abschaffbarkeit ist, naja, eine Gesellschaft, die nicht naturwüchsig ist, wäre auch nicht fetischistisch. Oder also oder die nicht durch die wahre Form bestimmt. Das ist ja ganz logisch. Das ist doch auch ganz, wenn die Bedingungen wegfallen, dann auch das Resultat.
Das Ja, wie kommt man da hin sozusagen? Also,
ach so, wie ist das schon? Ja.
In dem Sinne von sozusagen, was kommt mit Praxis angeguckt, sondern tatsächlich die Frage, was ist sozusagen, wäre dann der Maßstab? Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es in die Richtung von dem Boden so geht. Es ist tatsächlich so eine Unerkennbarkeit des Dinges und wo mir dann nicht mehr ganz klar ist, wir müssen uns ja auch so in der Verständigung, in der Abschaffung darüber verständigen und wir müssen ja dann auch sozusagen, können es ja nicht schon in einem Akt machen oder so. Also, was wäre da sozusagen diese Maßstäbe oder diese Kategorien? Und vor allem, inwiefern reicht diese Unerkennbarkeit tatsächlich bei dir? Das war mir noch nicht so ganz klar.
Nee, das, dafür habe ich die Differenz eben zwischen naturgesetzlich und naturwüchsig eingeführt. Das Naturgesetzmäßige ist erkennbar. Aber im Prozess dieses Erkennen entsteht das Naturwüchsige. Und kommt immer wieder, also eben in der Krise erscheint es immer wieder neu. Und manchmal habe ich den Verdacht, dass das bei Brunnen eben so ist, dass auch das Naturgesetzmäßige nicht erkennbar ist. Ich weiß dann, dass er vielleicht dialektische Logik nicht für logisch hält, oder also weil der ist da, glaube ich, Kant fixierter, also das ist nicht vernünftig zu bestimmen. Irgendwie heißt dann auch schon, weil die Ware widersprüchlich ist, ist sie nicht vernünftig zu bestimmen. Und da würde ich dann erstmal sagen, nö, das ist überhaupt kein Problem. Den Widerspruch, den kann ich schon bestimmen, ich muss es nur halt als Widerspruch bestimmen. Damit habe ich aber kein darüberstehendes, also bin ich nicht mehr Subjekt der Sache, sondern wenn ich es als Widerspruch bestimmt habe, habe ich den Werdegang zu dem, ich werde als Subjekt irgendwie negiert dabei. Und deswegen bin ich nicht mehr das Subjekt des Erkennens und deswegen kann meine Erkenntnistätigkeit danach auch nicht mehr weiter. Sondern ich muss dass das Geld dann auf einmal da ist, einfach nur anerkennen.
Ganz kurze Nachfrage, vielleicht noch Verständnisnachfrage, Einsatz. Also quasi dieses Verhältnis von Natur und Naturwüchsigkeit wäre für dich sozusagen der Versuch, das Unbestimmbare zu bestimmen, dann die Vermittlungsschwelle von Unbestimmbaren.
Genau, genau.
Ja. Also, du hast gerade gesagt, im Prozess gegen das Erkennen entsteht das Naturwüchsige.
Das Deserkennens. Bitte? Im Prozess des Erkennens. Im des Prozess Naturgesetzhaftes. Des Erkennens, ja.
Entsteht das Naturwüchsige. Gut, das ist jetzt anders, als ich es gerade akustisch verstanden hatte. Trotzdem, also ich hatte das eigentlich so aufgefasst, dass im Fortgang der gesellschaftlichen Verhältnisse, in dem nämlich beispielsweise neu entstehende Institutionen quasi das bislang Begriffene der Menschen de facto überholen, entsteht das Naturwüchsige. Weil die Menschen für das, was da neu entsteht, noch keinen Begriff haben.
Ja, aber dass sie für etwas Neues einen Begriff brauchen, passiert ja naturwüchsig. Also das Naturgesetz, das der Identität unterstellt ist, lässt ja, also da ist ja der Gedanke, ich kann durch Kausalität bestimmen, was aus was folgt. Und wenn aber aus dem Fortschreiten des Gesetzes der Zerfall des Gesetzes, also die Krise folgt, muss ja da irgendwas anderes passieren. Und vor allen Dingen, also das nicht nur durch die tatsächlich auftretende Krise, sondern auch in jedem Akkumulationsschritt setzt ja der Wert seine Voraussetzungen neu. Also es gibt ja auch diese Formulierungen, wie gehen die, wirft lebendige Junge oder auch so ganz mystische Formulierungen, was der Wert da so alles treibt, um wieder existieren zu können. Und damit ist das Niveau, was er durch den Prozess erreicht hat, im Nachhinein die Voraussetzung gewesen. Das ist ja die Zeit, irgendwie Folge dazu. Weil Zeit die Anschauungsform des Subjekts ist, ist dieser Prozess nicht machbar, also nicht begreifbar. Und ja, darum geht's. Ja.
Dieses dritte Zitat hat hier, das längere, ne?
Lass doch mal kurz.
Also, das anfängt, die Menschen beziehen also ihre Arbeitsprodukte nicht aufeinander als Geld.
Ja.
So. Da gibt es eine erste Fassung von, die ich für mich viel aussagekräftiger finde. Aber das mag nur an mir liegen. Aber wenn ihr wollt, kann ich es euch kurz vorstellen und dann nochmal darauf hinweisen, was ich da so bemerkt habe. Ja. Sie ist aber ähnlich lang, also ein bisschen. So, ich habe sie hier nochmal aufgestöbert, wo und wie, sage ich jetzt nicht. Also, jetzt muss ich das machen, das kann ich nicht. Und zwar ist das in der ersten Ausgabe des Kapitals von 1867 die Fassung. Und das geht so: Wenn die Menschen ihre Produkte aufeinander als Werte beziehen, wofern diese Sachen für bloß sachliche Hüllen gleichartig menschlicher Arbeit gelten, so liegt darin zugleich umgekehrt, dass ihre verschiedenen Arbeiten nur als gleichartige menschliche Arbeit gelten in sachlicher Hülle. Sie beziehen ihre verschiedenen Arbeiten aufeinander als menschliche Arbeit, indem sie ihre Produkte aufeinander als Werte beziehen. Die persönliche Beziehung ist versteckt durch die sachliche Form. Es steht daher dem Wert nicht auf der Stirn geschrieben, was er ist. Um ihre Produkte aufeinander als Ware zu beziehen, sind die Menschen gezwungen, ihre verschiedenen Arbeiten abstrakt menschlicher Arbeit gleichzusetzen. Sie wissen das nicht, aber sie tun es, indem sie das materielle Ding auf die Abstraktion Wert reduzieren. Und jetzt kommt die Stelle, die ich interessant finde oder aussagekräftiger als in der anderen Funktion. Es ist dies eine naturwüchsige und daher bewusstlos instinktive Operation ihres Hirns, die aus der besonderen Weise ihrer materiellen Produktion und den Verhältnissen, worin diese Produktion sich versetzt, notwendig herauswächst. Erst ist ihr Verhältnis praktisch da. Zweitens aber, weil sie Menschen sind, ist ihr Verhältnis als Verhältnis für sie da. Die Art, wie es für sie da ist oder sich in ihrem Hirn reflektiert, entspringt aus der Natur des Verhältnisses selbst. Später suchen sie durch die Wissenschaft hinter das Geheimnis ihres eigenen gesellschaftlichen Produkts zu kommen, denn die Bestimmung eines Dings als Wert ist ihr Produkt so gut wie die Sprache. Also dieses mit den Instinktiven und so und in Verbindung mit der bewusstlos und naturwüchsig. Also da ist in dem Moment ja erstmal als Ausgangspunkt gar nichts mit Denken und so. Ja, da ist ein Reflex, ein Instinkt, davon spricht er. Und dem, deshalb ist es auch so mühsam, dem der Wissenschaft oder wie auch immer erstmal überhaupt auf die Spur zu bringen. So, das habe ich noch beitragen.
Ja, gute Variante des Zitats hätte ich genommen, wenn ich es gekannt hätte.
Also, danke dir.
Also stattdessen. Also dieses mit dem X war A und Ware B ist übrigens auch aus dieser Erstausgabe. Irgendwie da sind tatsächlich sehr viele prägnantere Varianten manchmal drin. Wenn nicht manchmal auch sehr viele. Ja, das sieht aus wie, wir sind durch, oder?